Ausstellung betrifft, ich nehme immer meine Traubibel mit. Die ist 62 Jahre alt und geht immer noch mit mir und hilft mir da. Aber ich möchte heute versuchen, wie gesagt, für alle dann etwas zu sagen. Muss ich mein Hörgerät rausmachen, sonst höre ich mich zu laut und lese dann zu leise, hat meine Frau gesagt. Ja. Und wenn meine Frau das sagt, dann muss man sich danach richten. Ja. Okay. Ich möchte noch etwas sagen. Ich habe kürzlich die ersten 12 Suren des Korans gelesen. Und wisst ihr, was ich dann gefunden habe? Ich war so froh, dass wir eine Bibel haben. Oi. Lesen Sie mal, da kriegen Sie zu viel. Die 12 haben ja voll gereicht. Ja. Nicht? Da war auch zum Teil die Josef-Geschichte mit drin. Ja, so wie die Josef-Geschichte da erzählt wurde. Ja. Nur das zum Anfang.
Du musst das Hörgerät ausschalten, das pfeift.
Ah. Vielen Dank, Bruder Müller. Es pfeift nicht mehr, ja. Gut, ja. Ich möchte euch fragen, wisst ihr, wer der Lieblingsjünger des Herrn Jesus war? Der Johannes, ja. Der Johannes und der Johannes, der hat, nachdem Jesus nun weg war und Pfingsten auch vorbei war, hat er gedacht, ich habe so viel erlebt. Ich habe mit diesem Jesus so viel erlebt, ja. Und was er gesagt hat und was er getan hat, ja. Das muss ich doch aufschreiben, das muss ich doch etwas tun, damit meine Nachfolgenden und wir heute, ja, etwas noch davon haben. Und so ist das Johannesevangelium und ja viele andere auch entstanden. Und dem Johannes, dem ist eine Sache ganz besonders im Gedächtnis geblieben, das war die Heilung des Blindgeborenen. Und zwar nicht nur wegen der Heilung, die war schon großartig genug, sondern wegen der Begleitumstände. Ich lese mal den Text aus Johannes 9, ich habe ihn etwas zusammengeschrumpft, ja, weil es sonst zu lang wäre. Passen wir auf, was ich mit den Begleitumständen meine. Ja. Da heißt es, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Was heißt das, von Geburt an blind? Stellen wir uns vor, der hat sein ganzes Leben noch nicht etwas Buntes gesehen. Der hat nur schwarz gesehen. Ein ganzes Leben lang, stellt euch das vor. Ein ganzes Leben lang nichts zu sehen, nur etwas fühlen, sonst nichts. Die Jünger fragten, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar werde. Und dann ab Vers 12, sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag aber, an dem Jesus den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Sie fragten den Mann, wie er geheilt wurde. Er antwortete, seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blindgeborenen sehen gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, wäre er dazu nicht fähig gewesen. Sie erwiderten, was weißt denn du? Ja. Du bist ein armseliger Sünder und willst uns belehren? Raus mit dir aus der Synagogengemeinschaft. So kann man mit Problemen auch fertig werden. Nicht? Aber dann heißt es, als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zu dem Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, ja, es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte er und fiel vor Jesus nieder. Abschließend sagte Jesus, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Meine Lieben, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die ersten beiden Worte, wie heißen die? Aber wenn ich höre, dass ihr auch nicht wisst, was die letzte Woche war, dann wisst ihr das auch nicht mehr. Die ersten beiden Worte heißen im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen sah Jesus den Blindgeborenen. Das heißt, er war unterwegs. Er war unterwegs mit seinen Jüngern von einem Ort zum anderen. Ja, ja, und meine Lieben, wenn wir dann durch die Kaiserstraße in Karlsruhe marschieren und da ist einer am Rande, was machen wir denn? Ja, vielleicht geben wir ihm ein Geldstück, ja. Aber viel einfacher ist es, wir tun so, als gäbe es denn gar nicht und laufen vorbei. Haben wir nichts mit zu tun, ja? Na prima, wir haben nichts gesehen. Aber meine Lieben, nicht so Jesus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Dieser Jesus lässt niemand links liegen. Der lässt den, der ihn braucht, nicht, weil er nun keine Zeit hat, weil er irgendwo hin will, ja, sondern er nimmt sich Zeit, weil dieser Mann ihn braucht. Ihn braucht. Und es war ja ein armer Kerl. Ihm hat ja alles gefehlt. Gesundheit, denn er war, wie gesagt, blind von seiner Jugend auf und das war schlimm genug. Es fehlte ihm am Geld, denn er musste betteln. Es fehlte ihm an Würde, denn die Gemeinschaft hat ihn ausgestoßen, ihn schon vorher zum Sünder abgestempelt. Ich komme nachher noch drauf zurück. Dann, seine Eltern haben ihn weggeschickt. Elternliebe hatte er auch keine. Ein armer Tropf. Und da kommt Jesus und gibt ihm sein Augenlicht zurück. Was muss das für diesen Mann gewesen sein? Eine großartige Geschichte, dass Jesus Menschen hilft im Vorbeigehen. Versteht ihr? Ja. Dass er einfach nicht weitergeht, wie wir so manchmal so weitergehen. Und ich denke, wenn wir uns erinnern, an wie viele Menschen wir vorbeigegangen sind in unserem Leben. Ich möchte das klar machen an einer Geschichte, die Johannes Busch, der Bruder vom Pfarrer Wilhelm Busch, erlebt hat im Zweiten Weltkrieg. Er schreibt, war das ein Hallo, als wir nach der Rückkehr in unsere Unterkunft Berge von Post vorfanden, auf die wir so lange hatten warten müssen. Überall strahlende Gesichter, Post von zu Hause. Da sah ich, wie sich mein Kamerad Gerhard in eine dunkle Ecke verdrückte und fassungslos weinte. Als wir ihn fragten, warum er denn so verzweifelt sei, kam es heraus, sein einziges Töchterlein war gestorben. Einer fragte still, du, war es denn schon lange krank? Da antwortete der Kamerad, seit 8 Wochen bangen wir um sein Leben. Seit 8 Wochen hatte der Kamerad einen schweren Druck auf dem Herzen. Und niemand hat ein gutes Wort in seine Not hineingesagt. Keiner hat es gemerkt. Könnt ihr euch denken, wie mich das bedrückt hat? Und dann kommt ein Satz, meine Lieben, den sollten wir uns merken. Wenn das einmal in der Ewigkeit herauskommt, wie viele Menschen neben uns mit ihrem Kummer ganz allein gelassen wurden, dann wird ein Schämen angehen, dessen Ausmaß wir uns gar nicht vorstellen können. Das wäre also das Erste, was wir lernen dürfen von Jesus, dass wir aufpassen beim Vorbeigehen, dass wir aufpassen bei dem, was wir als Ziel uns vorsetzen. Dass wir den Neben am Rande nicht einfach liegen lassen. Meine Lieben, es gibt genug Leute, die uns brauchen. Gar keine Frage. Und es ist dann wichtig, dass wir da sind und ihnen helfen. Aber nun wird es ja interessant. Kennt ihr das? Das schöne Wort, wer ist schuld? Boah. Wer ist schuld? Und die Jünger haben nun Jesus gefragt, wer ist hier schuld? Eigentlich unverständlich. Warum freuen sich die Jünger nicht einfach? Warum freuen sie sich nicht einfach, dass hier einer sehen kann, dass hier einer, ja, ein Blindgeborener, nun sehen kann und sagen zu Jesus, Jesus, das hast du wunderbar gemacht. Wunderbar, schön gemacht. Nein, sie fragen, wer ist schuld? In ihrer Vorstellung konnte es gar nicht anders sein, und wir hören das auch später bei den Pharisäern, dass wenn jemand blind geboren ist, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann ist es eine Strafe Gottes. Gott straft ihn, weil er sich falsch verhalten hat. Ja. Und Jesus sagt, passt ja auf, wenn ihr den Schuldigen sucht. Wir Deutschen sind ja Großmeister im Schuldensuchen. Wenn ich die vielen Krimis anschaue, die ich meistens nicht sehe, aber ich kann es mal, ja. Aber da geht es ja auch darum, dass man einen Schuldigen suchen will. Gut, ein Mörder muss natürlich auch bestraft werden. Aber, versteht ihr? Es geht darum, dass wir in diesen kleinen Dingen unseres Lebens, dass wir aufpassen und dass wir nicht den falschen Schuldigen suchen, wie das oft passiert, sondern dass wir suchen, was wir helfen können, dass wir suchen, wie wir Dinge verändern können und nicht einen brauchen, auf den wir losschlagen, weil du bist schuld. Ja. Und in diesem Falle, meine Lieben, sagt Jesus, es ist falsch, wenn ihr nun einfach richtet. In der Bergpredigt sagt er ja auch, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und das ist doch hier der Fall. Es ist nicht unsere Aufgabe. Und hier sagt Jesus, dieser Mann hat Schuld weder von den Eltern noch von ihm. Er konnte ja gar nicht, sowieso eine Quatschfrage, nicht? Ja. Wenn sie richtig gedacht hätten, die Jünger, dann hätten sie es gleich gemerkt. Aber, wie gesagt, sie haben dann gefragt und Jesus sagt, nein, er soll zur Verherrlichung Gottes beitragen. Er soll das Schönste erleben, was ein Mensch erleben kann, dass er zur Verherrlichung Gottes beitragen kann. Aber wir Menschen, wir fragen immer, und das kennen wir auch alle, wie kann Gott das zulassen? Nicht? Kennt ihr das? Wie kann Gott das zulassen? Ich denke da an einen Trauerbesuch. Eine Familie hatte den zweiten Sohn, der erste durch einen Autounfall, der zweite in verhältnismäßig jüngeren Jahren durch Krebs verloren. Und ich verstand natürlich die Trauer. Aber sie hat nun Gott das angeordnet und hat gesagt, wieso hat Gott das zulassen können, dass ich meine zwei Söhne verloren habe? Und ich habe versucht, ihr klarzumachen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie und warum Krebs entsteht. Warum einer Krebs bekommt und der andere nicht. Aber eines ist für mich unvorstellbar, dass Gott sagt, du kriegst Krebs und du nicht. Versteht ihr? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum Krebs entsteht, warum Krankheiten entstehen, ist eine ganz andere Frage. Das wäre ein Vortrag für sich, auf den ich hier nicht eingehen will. Aber eines ist sicher, Gott ist die falsche Adresse. Gott ist die falsche Adresse. Gott hilft, gibt Kraft zu tragen. Ja? Er legt uns auf eine Last, aber er lässt uns auch tragen. Aber, meine Lieben, er ist nicht der, der sagt, du hast jetzt zu sterben und du bist weg. So sehe ich es. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir erkennen, es ist falsch, Gott zu fragen, wie kann er das zulassen? Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und mit diesem freien Willen, das müssen wir zugeben. Und wenn wir an die letzten drei Tage denken, dann wissen wir, wie dieser freie Wille auch aussehen kann. Nicht? Dass Menschen alles kaputt machen, dass Menschen Autos anzünden, das nicht? Freier Wille. Ja? Ja? Das kann auch herauskommen beim freien Willen. Ja? Leider. Aber es kann auch etwas anderes herauskommen. Nämlich, dass wir erkennen, wie Menschen uns brauchen und dass die Liebe das Größte ist, auf das komme ich später noch. Nur, wenn dann das Ende wäre, dann wäre es ja gut, nicht? Dann könnten wir uns freuen, mit dem Blindgeborenen freuen, dass er da ist. Aber so war das damals nicht. Er musste zu einer Gesundheitspolizei, das waren damals die Pharisäer, und sich bestätigen lassen, dass er gesund ist. Und die haben gefragt, ja, wie ist das passiert und wann? Ja. Nun war das am Sabbat. Am Sabbat. Am Sabbat war das, haben sie gesagt. Ja, sowas. Ja, das geht doch nicht. Am Sabbat darf man doch nicht heilen. Am Sabbat darf man das doch nicht machen. Nein, das war niemals von Gott. Er hat geantwortet, ich darf nochmal erinnern, ich habe noch nie erlebt, noch nie gehört, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Und da kommt einer und tut das, der kann nur von Gott sein. Und die Pharisäer sagen ihm, ach, was weißt denn du? Du kennst dich doch im Gesetz gar nicht aus. Ja? Du weißt gar nicht, dass man am Sabbat das doch gar nicht tun darf. Am dritten Tage, am siebten Tage sollst du ruhen und keine Geschäfte machen. Also, später sagt Jesus, ja, als ihr einen Esel im Brunnen habt, nicht, den habt ihr rausgezogen. Aber Menschen lasst ihr verderben, nur weil es nach dem Gesetz so aussieht. Meine Lieben, leider, und jetzt muss ich mehr an die Älteren kommen, leider ist die Gesetzlichkeit nicht verloren gegangen. Das fängt schon an für sich mit den Galatern an. In Galater 3 steht, ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um euren Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich will euch nur eines fragen. Hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil er das Gesetz befolgt hat oder weil er die Botschaft gehört habt und angenommen habt, dass vor Gott allein es auf den vertrauenden Glauben ankommt? Wisst ihr, ich habe, dass ich, wenn man älter wird, ich habe schon erlebt, beim Fernsehen, nicht? Wir haben mal das Fernsehen verteufelt. Ah, ein Christ schaut niemals Fernsehen, das gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Und dann mit der Kopfbedeckung, ich will da nicht weiter drauf eingehen. Aber die Gesetzlichkeit, dass Menschen einfach versuchen, Macht auszuüben, indem sie Dinge zum Gesetz machen und sagen, ein Christ tut das nicht. Meine Lieben, ich will hier eines klar sagen. Es gibt nur einen Maßstab. Und dieser Maßstab ist die Liebe. Derselbe Johannes sagt in seinem Brief, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es gibt auch, was alle Gesetzlichkeiten anbetrifft, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Maßstab als die Liebe. Und wenn diese Liebe nicht da ist, dann ist das laut 1. Korinther 13 nichts. Das muss einmal klar gesagt werden, auch uns Älteren. Meine Lieben, ich denke, wir wissen das, ich will das auch. Vielleicht ist auch das wichtig, auch die 10 Gebote, meine Lieben. Die 10 Gebote sind keine Gesetze, die Gott gibt, der mir sagt, das müsst ihr tun und jenes tun. Sondern es sind Gesetze, die wir brauchen, um zusammenzuleben. Wenn Menschen zusammenleben, brauchen wir Regeln, ist gar keine Frage. In einer Familie kann nicht jeder machen, was er will, auch die Kinder nicht. Ja? Sondern da muss man aufeinander eingehen, muss füreinander da sein. Es geht nicht, wir brauchen Regeln. Und diese Regeln hat Gott in den 10 Geboten aufgestellt. Aber mit welcher Begründung? 5. Mose 5, Vers 20. Ach, dass sie solch ein Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern ewiglich. Und Vers 30, wandelt in allen Wegen, die euch euer Herr Gott geboten hat, auf dass ihr leben möget und euch wohlgehe und ihr lange lebet. Was ist also das Ziel der 10 Gebote? Dass es uns wohlgehe. Das ist das Ziel. Nicht eine Gesetzmäßigkeit, die Menschen kaputt macht, sondern das Wohl des Menschen. Die Liebe Gottes, die auch hier für mich in den 10 Geboten sichtbar wird. Meine Lieben, wir kommen zum Schluss und der Schluss ist zum Glück schön. Jesus lässt diesen Mann, der nun aus der Synagogengemeinschaft ausgestoßen wurde, nicht allein, sondern er kommt zu ihm und er gibt ihm das Schönste, was es überhaupt zu geben ist, die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit dem Sohn Gottes. Er sagt ihm, willst du mit dem Menschensohn zusammengehen? Und sagt, ja, wenn ich weiß, wer das ist. Und er sagt, hier ist es. Ja. Der ist es, der mit mir auch nun vor dir steht. Und er sagt, jawohl, ich will mit meinem ganzen, ich will dir allein gehören, sagt er, und fiel vor Jesus nieder. Wisst ihr, es war wesentlich, hier hat ein Mensch nicht mehr über Gott geredet. Wir reden viel über Gott, ich tue es ja jetzt auch. Aber das ist nicht das Entscheidende, auch für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich mit Gott rede, versteht ihr? Über Gott können wir große Reden halten, ja, lang, manchmal interessant, manchmal nicht, manchmal bleibt was hängen, manchmal nicht, ja. Versteht ihr? Über, aber es muss dabei die Mitte sein, dass wir mit Gott geredet haben, dass wir mit unserem Predigt vor Gott gegangen sind und mit Gott dann hineinkommen zu euch und sagen, ihr Lieben, ihr habt einen herrlichen Jesus. Ihr habt einen wunderbaren Jesus, der euch nicht im Stich lässt. Der nicht vorbeigeht, wenn es mal stimmt oder wenn es mal... Sondern der ist da, der ist für euch da. Der sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das haben wir. Das ist das, was letztendlich das Wesentliche auch an dieser Geschichte ist. Dieser Jesus lässt uns nicht im Stich. Und dieser Jesus ist aber nicht mehr da. Aufgefahren gen Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Aber er hat Stellvertreter. Da sitzen sie. Da sitzen sie, die Stellvertreter. Die Stellvertreter, die nun beauftragt sind, das zu tun, Menschen zu begegnen im Auftrage Jesu. Menschen zu begegnen und ihnen sagen, dass Gott sie lieb hat. Was es bedeutet, für Gott da zu sein. Und ich möchte nun abschließend noch 2 Begebenheiten aufzeigen, wo das passiert ist. Eines Tages klingelt es bei einer älteren Frau. Vor der Haustür stand ein Mann in zerschlissenen Kleidern. Er möchte ein Zimmer mieten, viel Geld hat er nicht, er sucht Arbeit. Eigentlich hatte die Frau auch nicht nötig, einen Untermieter aufzunehmen. Sie kommt gut zurecht. Andererseits, der Mann hat kein Dach über dem Kopf. Wer würde ihn schon nehmen? So darf er einziehen und ein paar Wochen später auch die Küche mit benutzen. Aber dann dies. Eines Tages stellt die Frau fest, dass Geld fehlt. Es war im Küchenschrank gelegen und es kann nur er genommen haben. Darauf hast du ihn sicher rausgeschmissen, fragt der Engel. Nein, sagt der Opa, aber lange hat es nicht gewusst, was sie tun soll. Aber als wieder Geld fehlt, nimmt sie die Sache in die Hand. Sie backt einen Kuchen, kocht Kaffee, lädt den jungen Mann ein und als sie zusammen in der Küche sitzen, sagt sie ihm, was sie weiß. Sie sagt ihm auch, dass sie sehr traurig ist, nicht wegen des Geldes, nein, weil er demonstriert hat, dass man ihm nicht trauen kann. Ein Diebstahl lastet wie ein Stein auf einem Gewissen, sagt sie. Warum hast du mich nicht gefragt? Ich helfe dir, bis du Arbeit hast, du kannst später alles zurückzahlen. Ja, und vom Koffer packen, ausziehen, hat sie nichts gesagt, sagt der Enkel. Nein, er darf bleiben und ist inzwischen Direktor einer großen Firma. Später nach Jahren hat der Mann die Frau gefragt, warum sie ihm vergeben haben. Und sie hat nur gesagt, weil auch mir vergeben wurde. Noch ein letztes. Eine Pfarrerin hatte in einer Klasse einen ganz unverbesserlich scheinenden Jungen. Aber sie verlor nicht den Mut, vor allem betete sie immer für ihn. Er kam bald wegen Einbruchsdiebstahl ins Jugendgefängnis, wo sie ihn auch öfters besuchte. Aber es änderte sich nichts. Sie zog dann weg und viele Jahre gingen ins Land, als er auf einer Gesellschaft einen Mann traf, der als Bürgermeisterkandidat vorgestellt wurde. Sie erkannte ihn nicht, aber er stellte sich vor als der Junge von früher. Ich versuchte, sie und ihre Worte und Handlungen zu vergessen. Aber ich habe in den 15 Jahren es nicht geschafft. Ihre liebevolle Geduld und Worte standen mir immer wieder vor Augen. So habe ich mein Leben geändert und Gott seinen Sohn Jesus in mein Leben hineingenommen. Ich habe das Leben Gott vor allen Dingen Ihnen zu verdanken. Ich denke, wir haben auch verstanden. Verstanden, welchen Auftrag wir haben und haben dürfen, weil wir Menschen sind, die diesem Jesus begegnet sind, die für diesen Jesus nun auch leben dürfen, mit ihm leben dürfen, von der Gnade Gottes zu leben. Und ich denke, passen wir auf, wenn wir vorübergehen. Machen wir unsere Augen auf, seien wir nicht blind. Die Pharisäer glaubten, sie wussten alles, aber sie waren blind, blind in der Gesetzlichkeit verborgen. Der Mann, der lange nichts gesehen hat, er durfte jetzt sehen. Er durfte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und machen wir doch bitte unsere Augen auf. Machen wir doch bitte unsere Augen auf, dass wir erkennen die Herrlichkeit Gottes, die er uns geschenkt hat und für die wir da sein dürfen und für die wir leben dürfen. Das wünsche ich Ihnen allen. Und ich weiß nicht, ob es kindgerecht war, für mich als Alten, ja, nicht so einfach, ja. Aber ich denke, dass wir etwas mitnehmen, dass wir aufpassen und bitte die Augen aufmachen. Nicht vorbeigehen, sondern für die da sind, die uns brauchen. Weil wir einen Herrn haben, der uns dabei hilft und wir nicht allein sind. Amen.